Nachtwach. Nachtwach Podcast. Von DRS3 und SF1.
Fünf Minuten nach Mitternacht, das ist Nachtwach, der Telefon-Talk auf SF1 und DRS3 ganz herzlich willkommen. Heute suche ich all die, die schon mal ein Leben gerettet haben. All die, die man könnte bezeichnen als Heldinnen und Helden vom Alltag. Das ist nämlich unser Thema. Ich habe ein Leben gerettet und da ist die Nummer, die ihr jetzt anrufen könnt und nachher darüber erzählen, hier in der Sendung 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Lebensretter, Lebensretterinnen, vielleicht habt ihr ja so einen gut ausgebildeten Spürhund und sind mit dem in einem Erdbebengebiet gewesen und haben Verschüttete gefunden. Oder auch Verschüttete unter einer Lawine. Vielleicht habt ihr irgendeinen Menschen retten aus einem brennenden Auto oder aus einem brennenden Haus. Vielleicht habt ihr mit allem Mut, den ihr gehabt, euch auf jemanden gestürzt, der mit einem Messer auf einen anderen Menschen eingestochen hat. Wer weiss. Vielleicht habt ihr ein Organ, eine Niere, der Schwester, dem Vater, der Mutter oder einfach eine Person, die ihr gerne gehabt oder immer noch habt, gespendet. Vielleicht. Es gibt wahrscheinlich ganz einen Haufen Geschichten und vielleicht ist ja jemand in einer Notfallstation oder bei der Feuerwehr, die jetzt zulässt und auch könnte darüber berichten, wie das ist, wenn man von Berufswegen Menschen retten tut. Also, das ist nochmal die Nummer 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Ruth, das ist Barbara, hoi.
Grüß dich, Barbara.
Hoi. Du bist also eine Lebensretterin. Was ist passiert, dass du zu dieser geworden bist?
Ja, ich habe gerade das Schwesterdiplom frisch in der Tasche gehabt. Ich habe noch ein Pflichtjahr machen in Bern. Ich habe das Diplom am Kantonsspital in Luzern gemacht. Mhm. Und da bin ich mit mein Vater war damals im Vorstand von der Männerturnvereinigung Luzern Ob- und Nidwalden. Mhm. Und die haben immer einen Ausflug gemacht. Und wir sind, ich durfte mitgehen als Belohnung, weil ich das Diplom bestanden habe. Und wir sind, das Ziel war Feusisberg.
Kanton Schweiz, dort ja. Oben. Von ja, unter um Ätzli. Ich komme eben fast aus dieser Region, darum weiss ich das.
Ah.
Ja, wie es dort oben aussieht. Also gut, ihr sind dort raufgefahren?
Ja, wir sind dort hergefahren. Und nachher habe ich ein Auto gesehen, mitten in der Strasse. Das ist dort die erste Kurve. Das war noch die alte Strasse.
Ja.
Die erste Kurve, und dort sind nicht weit weg Häuser gewesen. Die sind noch, so wie ich es feststellen kann, mhm, wenn ich vorbeifahre.
Ja.
Und ich habe ein Auto gesehen, das war nicht so arg demoliert gewesen, aber da ist ein Mann drinnen gesessen, der andere ist auf der Strasse gestanden und hat nichts gemacht. Und ich habe zu dem, der gefahren ist, habe ich gesagt, du, halt da. Da ist etwas, der ist Blut überströmt, ich will raus.
Mhm. Also der auf der Strasse gestanden ist oder der, der im Auto
gesessen ist? Nein, der im Auto war. Mhm. Und ich bin aus dem Auto gerannt, ich habe weder nach links, nach rechts geschaut und bin auf das Auto zu und habe den Mann unter den Schultern gepackt und rausgezogen und auf den Boden gelegt.
Also alles so, wie du das auch geübt hast?
Ja, so wie man uns immer erklärt hat.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, dass er im Gesicht Schnittwunden hat von der Autoscheibe. Mhm. Und da habe ich den Leuten, die in diesem Haus gewohnt haben, habe ich aufgeschrien. Ich habe dann angefangen zu koordinieren, wer was machen muss. Einer musste Binden holen, dass ich verbinden konnte. Und dann habe ich einen Druckverband versucht zu machen am Kiefer. Das ist zwischen Kiefer und Hals war das gewesen, die grosse Schnittwunde. Und ich habe blutet und blutet. Dann habe ich gedacht, Mensch, hoffentlich verblutet der mir nicht unter den, unter den Händen.
Als Krankenschwester hast du dann gewusst, was da alles könnte verletzt sein darunter? Also wenn die Schnittwunde so tief ist?
Ja, ich habe gewusst, dass da die Aorta liegt und alles. Und da hab ich, darum habe ich auch so schnell gehandelt. Und die haben dann normale Binden abgerührt und ich habe dann mit einer ein Ding gemacht, einen ziemlichen Wuschel. Und hat die drauf getan und hat dann die andere drüber eingebunden, hat ihm den Kopf eingebunden. Und hat auch gesagt, sie sollen einen Arzt rufen, das kann man nicht so machen, der muss ins Spital. Und das ist, wie sie in so Situationen ist, wo man handeln muss, es geht alles so lang, wenn es das pressieren.
Also das ist einfach die Vorstellung, die man hat. Wahrscheinlich geht es eben schon schneller, oder?
Es geht schon schnell, aber es kommt einem lang vor. Das ist in jeder Situation so. Ich habe es immer wieder erlebt im Beruf. Und dann ist dann der Wagen gekommen, der Arzt ist vorher noch eingetroffen und hat mich gefragt, was ich gemacht habe. Und ich habe gesagt, der blutet ganz stark, also der muss so schnell ins Spital wie möglich. Und das muss geneigt werden. Und er hat gesagt, ja, ob ich Krankenschwester sei. Und, und dann hat er gesagt, ja. Und dann hat er gefragt, ja, wo haben Sie gelernt?
Für das haben Sie die Zeit gehabt, dort, noch über das zu reden.
ich habe ja alles verbunden.
Eigentlich alles, ja. Aber er hätte eigentlich so schnell wie möglich weg müssen, oder? Zum dann ins Spital und operieren
und
oder nähen.
Bis dann das Auto noch gekommen ist, haben wir das geschwätzt.
Und hat er dann gerade noch irgendwie gesagt, du hast einen Job bei mir?
Nein, das nicht. Ich hätte nicht einmal zu ihm gehen können.
Ja.
Ich habe das Pflichtjahr machen, sonst hätte ich das Diplom nicht ausgehändigt bekommen.
Also jetzt hast ja du hast dem wahrscheinlich das Leben gerettet. Also hast du das Gefühl, der wäre gestorben? Hast du irgendwann noch etwas gehört, was jetzt der wirklich gehabt hat?
Ja, das kommt jetzt noch. Und da ist da einer von der Männerturnvereinigung ist dann einmal in diesem Gebiet gsi und hat etwas müssen erledigen. Und dann hat er dort ausfindig gemacht. Und ist er zu dem gegangen und hat ihn besucht und hat gesagt, ja, das sieht man noch. Also das Gesicht war schon verschnitten gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, im Spital haben sie gesagt, die Frau, die am Unfallort war, die habe ihm das Leben gerettet, sie ist schwer gestorben.
Und Kontakt aufgenommen hat er oder du nicht mit ihm?
Ich hätte gerne mit ihm Kontakt aufgenommen, aber niemand hat mir die Adresse gesagt.
Und du bist nicht...
Und ich werde ihn heute noch besuchen, wenn ich die Adresse habe.
Aber eben, also jemand vom Turnverein hat ihn ja ausfindig gemacht. Ist denn das in Feusisberg gewesen?
Nein, der war von Schindeligi.
Von Schindeligi, aber das wäre nicht weit weg.
Nein, das ist nicht weit weg.
Und vor wie vielen Jahren war das?
Das war 1963.
Ach gut, das ist auch schon lange her. Wie alt war er denn dort? Ungefähr?
Das weiss ich nicht. Er könnte in meinem Alter sein.
Und du bist?
Ich bin 69.
69. Also es wäre eigentlich noch schön, zusammentreffen, wenn er jetzt noch lebt. Vielleicht hört er zu, vielleicht schreibt er uns, wer weiss. Das kann man machen.
Schön.
Ja, das wäre schön. Nachtwache@sf.tv oder nachtwache@drs3.ch. Ruth, danke vielmals.
Bitte schön.
Alles Gute.
Ebenfalls.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
0800 00 22 20, das ist unsere Telefonnummer. Und wir reden heute über euch als Heldinnen und Helden vom Alltag, als die, die anderen das Leben gerettet haben. Martin, da ist Barbara.
Hallo, ja.
Hoi. Also, was hast du, in welcher Situation bist du gewesen oder bist du gekommen? Wegen was lachst du?
Ja, das mit dem Helden ist natürlich...
Stimmt doch so, oder?
Ich finde, also das finde ich eben eine der interessanten Folgerungen, die ich daraus gezogen habe. Als Held habe ich mir immer so jemanden vorgestellt, der bewusst und kühn in die Schlacht zieht und dieselbe gewinnt, ne?
Ja.
Und so wie sie das eben auch gesagt hat, sie hat nicht rechts und links geschaut und ist darüber gelaufen.
Ja, wie so dauert das für eine passieren?
So ist mir das auch passiert. Also man macht es einfach und dann ist man drin, dann reagiert man. So.
Und was ist die Situation, also, wo du reingeraten bist?
Meine Situation war äußerst harmlos in einem Zürcher Hotel, im Säli hatten wir eine Vorstandssitzung von einem Schweizer Verein, wo ich, obwohl ihr hört, ich bin ja Deutscher, aber ich bin seit 30 Jahren in Zürich und ich war also Vorstandsmitglied von dem Verein und alles war friedlich und man hatte Protokolle und Akten vor der Nase und dann erhob sich plötzlich ein Gebrüll. Jemand hat geschrien.
Aber nicht in dem Saal, sondern
draußen. Draußen, irgendwo, in dem Hotel.
Ja.
Und dann ist es wohl so, dass man sich eine Vorstellung macht, was das jetzt wäre. Und ich hatte irgendwie einen Eifersuchtsstreit zwischen zwei Hotelangestellten im Kopf. Das war so das Dia, was ich so wie so ein Slide, hat sich mir das in die Vorstellung geschoben.
Weißt du, aus welchem Grund denn? Also hat es irgendeinen Film gegeben oder irgendwie ein Erlebnis, wo du schon mal so gehabt hast, dass sich das ins Hirn reingeschoben hat, das Bild?
Das ist jetzt eine interessante Frage, die habe ich mir noch nie gestellt. Nein, ich weiß nicht, warum ich gerade diese Erklärung hatte. Sie war auch völlig falsch. Man hörte dann Schritte auf dem Gang und Klopfen an der Tür und das Geschrei hörte nicht auf. Und dann hatte ich den Eindruck, oha, das ist was wirklich Schlimmes. Und bin aufgestanden, jemand anders von uns auch noch, und wir zwei sind raus. Und auf dem Flur war dann 10 Meter weiter hinten eine der Hotelzimmertüren offen. Zwei vom Hotel standen davor. Und der eine sagte zum anderen, ich glaube, er hat das Messer. Und dann habe ich da reingeguckt und da lagen zwei am Boden. Und der eine brüllte und der andere hatte ein Messer in der Hand und hatte den ersten so von hinten umarmt und das Messer steckte in dessen Brust.
Also wie im Film eigentlich?
Wie im Film vielleicht, ja. Es gab so einen kurzen Moment der Überlegung, wo ich mich fragte, was sehe ich jetzt da eigentlich und was kann mir passieren? Und ich dachte, also rückwärts raus kann ich immer noch. Also bin ich da rein, habe dieses Messer gesehen und habe es rausgezogen und unter das Bett geschmissen und irgendwie angefangen zu brüllen, Sanität, Polizei, einfach Präsenz zu markieren.
Ja. Und der andere Mann, also der ist auch jemand gewesen, der dem hat helfen wollte, oder ist das der Täter gewesen?
Das war der Täter. Der erwachte durch mein Gebrüll irgendwie so aus einer Art Trance, hatte ich den Eindruck dann. Mhm. Und es ging mir eben auch so. Es geht unheimlich schnell und du machst alles völlig intuitiv. Also die Einschätzung ist, das ist der Täter, ist das nicht, ist der gefährlich, wie reagiere ich auf den? Mhm. Der tauchte auf seine Trance auf und bat um ein Glas Wasser und ein Handtuch.
Er dich?
Er mich, ja.
Also
und dann habe ich gefunden, okay, im Moment ist keine Gefahr.
Das Messer hast du ganz bewusst unter das Bett gestellt. Ja. Also das muss einem ja in den Sinn kommen, dass man das jetzt dort unten könnte werfen.
Ja, also man hätte es auch in der Hand behalten können.
Ja, genau.
ja. Aber ich glaube eigentlich, das ist eine gute Idee gewesen, das Bett zu schmeißen, weil dann war irgendwie...
Das ist mal weg gewesen.
Das war so ein Sinnwechsel, ja.
Ja,
ja. Und...
Also dann bist du nachher ins Bad gegangen und hast ihm ein Glas Wasser gebracht.
Ja, dann habe ich ihn gefragt, was willst du denn damit? Und er hat gesagt, ja, er will dem helfen. Mhm. Und der Betreffende hat allerdings darauf bestanden, dass der ihm jetzt nicht helfen will, sondern dass er ihn umbringen wollte. Also wir haben dann angefangen, den zu verbinden oder zu versorgen, die Wunde irgendwie. Das waren halt mehrere Stiche, Lungenstiche. Und das Hotel hat auch schon gesorgt für die Sanität. Also die kamen sehr schnell. Okay, also man kann sich jetzt fragen, ich weiß nicht, ob ich dem das Leben gerettet habe. Er ist durchgekommen, das weiß ich.
Also du hast auch nichts mehr gehört nachher?
Ja, das war ein Tourist aus Thailand. Also von dem habe ich...
Aber es hat ja nachher eine Verhandlung gegeben, oder?
Es hat eine Verhandlung gegeben, ja.
Und du hast als Zeuge müssen auftreten?
Nein.
Nicht? Wieso nicht?
Weiß ich nicht.
Das ist interessant. Ich habe gemeint, bei Verhandlungen, wo es um... Das ist ja wahrscheinlich irgendwie ein Tötungsdelikt, oder?
Ja.
Und da, wenn du doch als Zeuge dort gewesen bist und geholfen hast, müssten die dich doch einladen?
Also sie haben mich...
Oder vorladen?
Sie haben mich natürlich... haben meine Aussage zu Protokoll genommen, die Polizei und... Mhm. Der Kreisanwalt, aber vor Gericht bin ich nicht gewesen.
Weißt du aber, was rausgekommen ist? bei dieser Gerichtsverhandlung? Oder ist das nachher etwas, wo man dann irgendwo wieder vergisst? Glaube ich ja nicht, oder?
Also, was mich vor allem interessiert hat, ist, dass der Mensch, der da in Lebensgefahr war, durchgekommen ist. Und was genau das Urteil war, weiß ich nicht, aber der Betreffende war leicht durchgedreht. Er hatte eine Eifersucht, in der Tat übrigens, eine Eifersuchtsvorstellung fantasiert. Also er hatte sich vorgestellt, dass er zu einer bestimmten Thailänderin hier in Zürich eine Liebesbeziehung habe, obwohl die ihm ausdrücklich gesagt hat, ich will nichts von ihr wissen. Er hat dann die beobachtet und hat festgestellt, die hat zu diesem thailändischen Touristen irgendwie Kontakt gehabt. Und dann ist er in der Nacht nackt durch das Hotel gewandelt und hat sich am nächsten Tag ein Mikromesser gekauft, also so ein Set, vier Mikroküchenmesser aufgeklebt auf den Karton, die billigsten, die es gibt, und hat eins von denen runtergerissen. Die anderen drei waren einfach schön draufgeklebt auf den Karton und hat zugestochen und hat dann, nachdem er also da aus seiner Trance erwacht war sozusagen, hatte mir gesagt, ja, was man doch alles tut wegen einer Frau. Und ich habe dann versucht, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Und es war klar, der war nicht so richtig zurechnungsfähig. Ne? Ja. Insofern hat es mich nicht besonders interessiert, was da aus der Gerichtsverhandlung herauskam.
Wie ist denn das? Also die Polizei sagt ja immer in solchen Fällen, eben, wir müssen aufpassen und der eigene Mut und so. Gut, das ist es jetzt ja nicht so gewesen, dass der noch immer gestochen hat, sondern der ist dann so quasi wie über dem gelegen und so. Aber gleich, im Nachhinein so, oder? Tut man ja das alles einmal reflektieren, was man da gemacht hat. Ja. Im Nachhinein hast du gefunden, du seist in eine Gefahr reingekommen? Das sei ja eigentlich eine gefährliche Situation gewesen. Man hätte es auch anders machen können. Oder ist es nach wie vor so, dass du sagst, das, was ich gemacht habe, das ist zwar mutig gewesen, das ist in Sekundenbruchteilen einfach passiert. Das ist das, was ich auch machen konnte.
Ja. Was war jetzt die Frage?
Ob das, also weißt du, eben wie die Polizei halt immer wieder sagt, dass es gefährlich ist, wenn man selber sich so einmischt in eine Messerstecherei oder wenn jemand mit einer Pistole ist, oder? Wenn du das alles mal nochmal anschaust, also ist das für dich jetzt nach wie vor der richtige Entscheid gewesen, so einzugreifen?
Ja, wobei eben, also mir war klar, es gibt einen Rückzug, eine Rückzugsmöglichkeit.
Ja.
Und nach meiner Erfahrung in dem Fall und sonst ist es einfach total wichtig, dass man in einer Art Kontakt zu den Leuten steht, mit denen man sich anlegen möchte. Mhm. Also, dass man spürt, ich meine, bei einem Hund ist es ja auch so, ne? Wenn ich auf der Straße bin und ein Hund kläfft mich an, dann muss ich zu dem Bezug aufnehmen, um zu spüren, was verteidigt der. Ist der wegen was anderem total aggressiv und wirklich gefährlich oder verteidigt er einfach sein Territorium? Mhm. Also ich muss abmessen können, und das kann ich eigentlich nicht rational, sondern nur über Blickkontakt und so. Wo sind da die Grenzen?
Ja.
Und auf einen aggressiven, durchgedrehten, kontaktunfähigen Schläger kann man natürlich nicht so zugehen und den Helden markieren.
Also das muss man wegspüren zum Voraus, also eine Art, oder? Wenn ich den Blickkontakt aufbaue. Was mich auch noch interessiert, ist die Bilder von dann. Haben die sich jetzt eingeprägt bei dir? Also kommen die, tauchen die auf?
Nein.
Gar nicht?
Nein, es war eine unglaublich intensive Erfahrung. Aber sie war in dem Moment.
Und wie vorbei?
Wie
vorbei? Also ist nicht etwas, wo du dann so, weißt, mitreist über Monate und so und immer wieder daran erinnert wirst?
Nicht als eine Belastung, aber so als Erfahrung war es für mich sehr eindrucksvoll. Also erstens war für mich eindrucksvoll zu erleben, was ich mache in so einer Situation, das wusste ich ja nicht. Und zweitens war für mich eindrucksvoll, vielleicht auch zu der Themafrage, man weiß eigentlich nicht, ob man jetzt jemanden das Leben gerettet hat. Ne?
Ja.
Also ich habe dem sicher geholfen. In dem Fall, den ihr vorher hattet, ist es plausibel, dass der wirklich verblutet wäre. In meinem Fall wäre vielleicht fast das Gleiche passiert. Und ich glaube, das ist in sehr vielen Fällen so, dass man eigentlich nicht weiß, was wäre denn gewesen, wenn du gar nichts gemacht hättest.
Wäre noch jemand anders rum gewesen? Also ich meine, du bist an einer Sitzung gewesen, da sind ja wahrscheinlich alle aufgesprungen, die das gehört haben. Und haben die sicher noch angerufen, Martin, mach das nicht gegangen, oder irgendwie so. Wären noch andere rum gewesen, die da auch so gehandelt hätten, wie du das gemacht hast?
Also wir waren zu zweit, die praktisch gleichzeitig aufgesprungen sind und die anderen sind nicht aufgesprungen. Und ist aber die Frage, was das genützt hat, dass wir das gemacht haben.
Ja.
Weil rumstanden genug Leute, also
wo zuschauen dann und gar nicht können eingreifen. Nur noch schnell, du hast das Wort intensiv ja noch benutzt. Es war eine intensive Erfahrung. Was genau war intensiv gewesen?
Ja, also das war eigentlich das Eindrucksvolle, dass es, ich habe danach das Wort fast von Intimität empfunden. Intimität ist nun das falsches Wort, weil das heißt ja Furchtlosigkeit eigentlich. Ne? Aber es ist eine unglaubliche Nähe, wenn man da zu viert kniet, einer verletzt, einer der Täter, zwei, die helfen wollen. Es ist überall Blut. Du weißt genau, es geht um Leben, um Tod. Du weißt auch nicht genau, ob der Typ jetzt noch ein zweites Messer hat oder was jetzt gleich wieder passiert.
Genau.
Und ich habe nie sonst so eine direkte Intensität der Beziehung gespürt. Und was ich als Nachgedanke vor allem hatte, ist, dass ich denke, so ein Täter sucht das wahrscheinlich.
Wie kommst du jetzt auf das?
Naja, also der war eifersüchtig, der fühlte sich ausgeschlossen.
Ja.
Der hat zugestochen und hat im hat im Blut seines Gegners gebadet, wenn du so willst. Mhm. Also etwas, ja, aber es ist also gebadet nicht, aber es war alles rot. Und ich hatte den Eindruck, sobald er diese blutige Nähe erreicht hatte, war er sozusagen zufrieden.
Also auch erschöpft eine Art, oder?
Auch erschöpft. Kam auch und zur Besinnung.
Und hat gewählt, dass man ihn aus dieser Situation wieder rausholt.
Ja.
Interessante Gedanken.
Also ich denke, ich habe so, in Deutschland gab es ja dann so in meiner Vätergeneration so einige Leute, die aus dem Krieg so viel erzählt haben. Ne? Mhm. Was wollt ihr denn mit dem Mist? Aber ich könnte mir vorstellen, dass man eben, dass viele Leute in Gewaltsituationen, auch von heute gewalttätigen Leuten, eben eine Lebensintensität erfahren, die ihnen sonst nicht zugänglich ist.
Mhm. Und dann so handelt.
Ja. Und dann wäre eben die Antwort klar. Man muss sie mal wahrnehmen, ne? Als Gegenüber. Mhm. Als erste Möglichkeit, die Gewalttätigkeit zu durchbrechen.
Und das ist dir gelungen? In dem Moment?
Das ist in dem Moment gelungen, ja.
Sehr eindrücklich, was du erzählt hast, Martin. Danke vielmals, dass du telefoniert hast und dass wir darüber haben können zusammen reden. Und gute Nacht.
Ja, danke.
Euch ciao. Auch. Ja, danke. Ciao, ciao, Martin. Tschüss. 0800 00 22 20 für weitere Geschichten, die jetzt so eindrücklich gewesen sind, wie das der Martin erzählt hat, wo das auch reflektiert hat, analysiert hat. Ich habe am Anfang gesagt, wäre natürlich schön, wenn auch Leute würden anrufen, die berufshalber retten tun. Also, nochmal. Nummer 0800 00 22 20. Und wir machen weiter mit der Edith. Das ist Barbara, Sali Edith.
Guten Abend, Barbara.
Bist du eine Lebensretterin gewesen?
Ja, aber irgendwo wahnsinnig enttäuscht anschliessend.
Also gut, dann fangen wir mal vorne an. Was ist passiert? In welche Situation
ja,
bist du reingekommen?
Ja, das war etwa vor 8 Jahren gewesen und ich bin im Freibad in der Region Bern schwimmen. Es war Sommer, hatte einen ganzen Haufen Leute gehabt und es war im späteren Nachmittag. Und man muss sich vorstellen, das ist, es hat Kinderbäckchen, aber es hat eben auch in der Nähe das grosse Seel zu passen.
Ah, jawohl.
Und zwischen dem See hat es einen Gehweg und der kommt anschliessend der Rasen. wo man kann plägern und sünneln und so. Ist also sehr weitläufig und wunderschön eigentlich. Und dann bin ich durch das Seeli geschwommen, quer durch. Und wenn ich gegen das Ufer komme, hat es dort einen Haufen Kinder am Spielen im Wasser, also grössere Kinder, weil es ist etwa 1,20 Meter dort. Und dann tauchen plötzlich von mir zwei riesige Augen auf und schnappen ein Maul, das nach Luft schnappt. Das und denke ich, Jesus Gott, was ist da los? Und dann taucht es gerade wieder ab. Und ringsherum hat es einen Haufen Leute und Kinder und Zeugs und Wellen und einfach alles so. Und dann denke ich, bin ich abgestanden und gewartet. Und dann taucht es wieder auf.
Ist es ein Kindergesicht gewesen?
Ein kleines Kind gewesen, ja. Und zwar, ich habe es dann rausgefischt und bin dann mit ihm ans Ufer. Das war so ein Krabbelkind gewesen, vielleicht 9, 12 Monate, irgendwie so. Auf jeden Fall ist es noch nicht gelaufen.
Ja.
Und ich hatte natürlich riesen Schreck gehabt eigentlich, weil ich gesehen habe, das Kind, das wäre jetzt wirklich ertrunken, weil es hat sich niemand geachtet dem. Es hat auch keine erwachsenen Leute rum gehabt, also eine Mutter oder ein Vater, der mit dem Kind sich beschäftigt hat. Mhm. Ich bin dann raus, zum Wasser raus und dann dort ein Stück am Rand nachgelaufen, habe mich ein bisschen beruhigt oder das Kind auch versucht zu beruhigen.
Also, du hast dann auf dem Arm gehabt?
Oder ja, ich habe es auf dem Arm gehabt. Ja. Ja. Und es hat sich natürlich sehr fest an mir geklammert, weil es hat riesen Angst gehabt, oder? Das ist ja klar. Mhm. Und dann bin ich dort durch die Leute durch und habe gerufen, wem gehört das Kind, wem gehört das Kind. Und dann plötzlich ruft jemand, oh, das ist meins. Und dann bin ich zu ihnen. Und habe dann nachher gesagt, ja, hört, ich habe euch das Kind da aus einem grossen Becken gefischt, wo eigentlich eben nicht für die Kleinen ist, oder? Ja. Mhm. Und das hat auch nicht können schwimmen eigentlich. Aber eben auch das Babyreflex noch. Hat es eigentlich selber ein bisschen gerettet. Auf jeden Fall ist die Frau aufgestanden, hat mir das Kind aus den Armen genommen, ist mit ihm abgesessen und das war es gewesen. Also ich bin nachher total...
Also kein Dankeschön, gar nichts.
Gar nichts.
Und du hast auch nicht gespürt, wo du gerufen hast, wem ist das Kind, dass die Mutter das Kind vermisst hätte?
Nein, die hat es überhaupt nicht ist. Vermisst. Mhm. Gut, ich muss sagen, es hat dort ringsherum eben noch einen Haufen andere Leute gehabt und einen Haufen Kinder. Aber die drei Frauen waren so mit Schwätzen beschäftigt gewesen, die haben das überhaupt nicht gemerkt gehabt.
Was hat das für dich bedeutet, so quasi die Abfuhr? Also, ja, da wirst du irgendwie, da kommst du mit einem Kind, das du gerettet hast, man nimmt es und nicht einmal ein Dankeschön und dann kann man gehen. Was hat das gemacht?
Es geht mir nicht einmal ums Dankeschön. Es geht mir um die Art und Weise, wie man einfach klatscht und ratscht und einfach seine Kinder, bald gesagt, der Allgemeinheit überlässt und sie nicht beobachtet. Mhm. Und schaut, und eben auch wie die Mutter das Kind genommen hat, also das ist richtig eiskalt gewesen, wirklich.
Was hast denn jetzt du mit deinem Erlebnis gemacht? Wo du heimgegangen bist, hast du das Namen aufgeschrieben, hast du es irgendwo abgelegt oder kommt denn das immer wieder, dass dir das so passiert das, ist?
Ja, ich habe es natürlich erzählt, mein Mann erzählt und jedes Mal, ja, wenn ich dort im Sommer in das Weierli gehe, so, ist also mein erster Blick immer die Kinder beobachten, eine gewisse Unsicherheit natürlich und Vorsicht, ob nicht wieder so etwas passiert.
Du hast ja noch etwas angesprochen, eben das mit der Allgemeinheit. Das ist das etwas, was dir immer wieder mal so auffällt. Du bist 66. Mhm. Also etwas, wo dir auffällt und wo du... Hast du selber Kind?
Ja, ich hatte Kind, ja. Und jetzt wo Grosskind.
Ein Grosskind. Also wenn jetzt du mit einem Grosskind würdest gehen, das würde ganz anders zu und her gehen. Aber fällt dir das eh so ein bisschen auf, dass das anders ist, als es noch zu deiner Zeit war, wo du Mutter warst?
Ja, ich denke schon. Ich bin auch mit anderen Frauen, mit Kind, dorthin baden.
Mhm.
Oder?
Mhm.
Und Aber da war man also sehr vorsichtig. Mhm. Wir haben ein Flügel angelegt und hat auch geschaut, dass sie am richtigen Ort spielen, also im Kinderbassin, oder? Und dann ist man mitten innen ins Wasser.
Ja, genau. Vor allem, wenn man dann ins grössere Bad geht, dann ist man mitgegangen.
Weil sie dann langsam verschwimmen, aber so klein, auf keinen Fall.
Ja.
Also da ist man wirklich im Kinderbassin mitten.
Also jetzt bist du quasi immer, wenn du dort hingehst, kommt einerseits das Erlebnis und andererseits beobachtest du anstatt die anderen die fremden Kinder, was die so machen. He?
Ja, das ist so.
Ja. Und was für einen Rat würdest du denn geben?
Ich würde also den Müttern sagen, passet auf eure Kinder auf, weil sie können ja nichts dafür, dass sie Freude haben am Wasser, dass sie das Wasser anzieht, dass sie spielen mit dem Wasser. Und dass das, wenn man schon hergeht, halt im Vordergrund muss sein und weniger das Miteinander berichten und Probleme wälzen oder was auch immer, dass sie nachher einfach die Kinder zu wenig beobachten, respektive beobachten eure Kinder. Weil ich war schon andere Mal dort gewesen und da sie müssen ausrufen. Oh, sie Mütter gesucht von anderen Kindern, wo die Mami nicht mehr gefunden haben oder wo eben sonst auch Unfälle passiert sind. Also es ist einfach irgendwo eine Nachlässigkeit da. Und dort muss ich sagen, ist eigentlich sehr gut organisiert, die erste Hilfe.
Mhm. Also du wärst dafür, dass eben die Mütter und Väter mehr Verantwortung würden übernehmen. Edith, danke vielmals.
Ja.
Danke vielmals, dass du angerufen hast.
Schön.
Und eine gute Nacht.
Danke vielmals.
Tschüss.
Hören, Barbara.
Edith. Jetzt, was mich auch noch interessieren würde, es gibt ja Menschen, die jetzt nicht unbedingt gerettet werden wollen, die immer wieder in so Situationen hineinkommen oder wo vielleicht auch einen Suizid machen und nicht weiter gerettet werden. Und die Retter würde ich gerne mal kennenlernen, die dann das erfahren, dass sie jemanden gerettet haben, der eigentlich nicht gerettet hätte wollen werden. Und wie geht man eigentlich mit so etwas um? Dass man erste Hilfe gemacht hat, dass man gehandelt hat, dass man eingeschritten hat und erfahrt nachher, eigentlich hätte man das nicht machen müssen. Wo ist für diese Menschen eben das Leben vom Mensch, wo ist da Grenzen und wo eben nicht. Da ist nochmal die Nummer 0800 00 22 20. Kilian, das ist Barbara.
Ja, hallo Barbara.
Hoi. Also, in welcher Situation bist du geraten, dass du jemandem hast können das Leben retten?
Ja, ist eine ganz andere Geschichte. Ich bin im Jahr 2003 bin in Burma unterwegs gewesen, längere Zeit auf Reisen, intensiv am Meditieren. Dort eine wunderbare Zeit gehabt und auch viele Leute kennengelernt, Familien und so weiter. Und an einem Ort ist dann ein junger Student aufgetaucht, der ein guter Freund ist geworden, hat ein bisschen Englisch können. Sehr sanftmütiger, intelligenter Mensch und mich gerne unterhalten. Bin dann wieder heimgegangen und der Kontakt ist abgebrochen, weil es so sehr schwierig ist, Kontakt aufrechtzuerhalten mit dem Land, wo ja eine Diktatur ist und kein freier Telefonverkehr herrscht und so weiter. Und im Jahr 07 habe ich dann ein E-Mail bekommen von ihm, von dem gleichen jungen Mensch, der dann in Malaysia war, Flüchtling war. Er hat mir dann seine Geschichte erzählt, war in Burma Lehrer gewesen, hat also Lehre über die Menschenrechte internationale, ist dort in Konflikt mit dem Regime, ist zweimal im Gefängnis gelandet und hat dann für sich entschlossen, das Land zu verlassen, ist über die grüne Grenze geflüchtet nach Thailand, Malaysia. Und ist dort Flüchtling geworden und mit uns oder mit anderen Freunden mit mir Kontakt aufgenommen.
Was ist in dem Mail gestanden denn? Also das alles oder hat er dich um Hilfe gebeten?
Er hat nicht um Hilfe gebeten, er hat einfach sich gemeldet. Natürlich Freude, wieder Kontakt können zu haben, Freude draussen zu sein, in dem Sinne Freiheit zu sein, die Möglichkeit zu haben, vielleicht in ein Drittland können, auszureisen als Flüchtling. Das sind so seine Träume gewesen. Er hat nicht um Hilfe gebeten. Aber dann ist der Zyklon gekommen, Nargis, der riesige Zyklon dort im Golf.
Wann war das gewesen?
Das war im April 2008 gewesen, wo 10'000, vielleicht 100'000 Menschen das Leben gekostet und sein Dorf ist zu drei Viertel zerstört worden. Das hat er gewusst. Er hat dann wollen zurückreisen, natürlich dort ins Katastrophengebiet helfen. Und ich habe hier in der Schweiz unter Freunden so eine Geldsammlung gemacht. Etwa 5'000 Franken zusammen bekommen, für einfach ihm zu schicken, für ihn zu unterstützen bei seiner Arbeit. Und dann ist der Kontakt abgebrochen. Nicht mehr gehört von ihm. Bis mehr im, wann ist es gewesen? Im Juli 2008 hat er sich wieder können melden. Er hat die Geschichte erzählt, dass er sei wieder mit der Polizei in Kontakt gekommen dort, wieder sei im Gefängnis gelandet, längere Zeit. Und das mal seriös, also wirklich als Flüchtling, der zurückkommt, und demokratisch aktivist, ist er wirklich ein Problem gewesen, ist auch Folter ausgesetzt gewesen. Wirklich recht eine happige Geschichte. Hat sich dann können das Vertrauen gewinnen von seinen Gefängniswärtern. Mhm. Er hat dann vorgegeben, dass er kooperiert, dass er sein Netzwerk, seine Freunde dort vor Ort ihnen würde verraten und so weiter. Ist so mit einem Bein in die Freiheit gekommen. Hat können natürlich unter Bewachung sich können bewegen und hat mit mir können Kontakt aufnehmen. Aber wirklich alles unter grösster Vorsicht. Ich habe ihm dann über komplizierte Umwege das Geld können schicken. Wo ich eigentlich für die Hilfe für Nargis gesammelt. Er hat es dann zum Teil können spenden, hat aber auch können für sich auf dem Schwarzmarkt einen Pass kaufen, ein Visa können kaufen und dann bei einem günstigen Augenblick, wo ein grosser Aufruhr war im Land, hat er auch ein Flugticket kaufen und ist dann aus dem Land geflüchtet. Und ich hätte es gar nicht so gedacht. Er hat dann selber gesagt, einfach ich habe ihm dort das Leben gerettet. Einfach durch die Geldschenkungen, durch die Unterstützung ist ihm gelungen, aus diesen Fängen vom Regime, wenn man so will, zu entkommen. Auch ohne, dass er müssen Freunde verraten.
Und wo lebt er jetzt?
Jetzt ist es wieder gelungen. Er ist dann entdeckt worden von einer Filmschule in New York, weil er ist Videojournalist auch. Jetzt hat er eine Einladung bekommen von New York und lebt jetzt aktuell seit einem Monat in New York. Kann dort seine journalistische Arbeit noch vertiefen, genau.
Also er hat er dann seine eigene Geschichte auch irgendwo journalistisch nachher aufgeschafft?
Oder? Ich glaube gar nicht. Ja. Er hat für eine freischaffende Presseagentur in Thailand geschafft, Irrawaddy Press heisst die, und hat dort so Videoberichte gemacht, mehr über andere burmesische Flüchtlinge, über soziale Probleme rund um die. Hat da so regimekritische Berichte gemacht, wo man sein Gesicht sieht, also das ist recht eigentlich eine grosse Gefahr, die er sich hat ausgesetzt. Aber über sich selber hat er noch keine Geschichte gemacht. Gäbe sicher einen sehr spannenden Bericht. Sehr, ja.
Und also jetzt hast du wieder Kontakt mit ihm? Also sind da im regen Brief- bzw. Mailverkehr?
Ja,
und können jetzt telefonieren sogar, natürlich jetzt, oder? Das ist alles anders.
Ja, jetzt ist es besser. Genau, jetzt können wir sogar skypen. Das war eine riesige Freude, als ich nach etwa 6 Jahren nicht gesehen, das erste Mal per Skype gesehen, Gesicht zu Gesicht. Und so können wir es austauschen, genau. Und für ihn ist es natürlich eine enorme neue Welt, die aufgeht, oder Möglichkeiten, die er vorher niemals hätte gehabt. Und es ist eine schöne, also ganz tiefe Freundschaft, würde ich mal sagen, ganz tiefe Verbundenheit durch all die gemeinsamen Erlebnisse, die wir schon hatten jetzt. Ja.
Aber er hat keine Möglichkeit mehr zurückzugehen auf Thailand, oder? Also das ist nicht mehr möglich für ihn. Er könnte dann
Burma,
nicht mehr, auf Burma und er könnte dann nicht mehr in das Dorf gehen.
Nein,
das also kann ich nicht. Also kein Kontakt mehr auch mit all seinen, ich weiss ja nicht, ob Eltern noch leben und Verwandte noch rum sind und so, das ist wie abgebrochen.
Gar nicht, ja. Also die Familie hat sich müssen lossagen von ihm offiziell, also ein Statement müssen machen, das öffentlich publizieren, weil sonst wären sie natürlich auch in Gefahr gewesen. Also er hat sich distanziert. Ich glaube, unter der Hand hat er schon noch seine Netzwerke und seine Kontakte. Genau, aber zurück kann er sicher nicht mehr. Ausser, das wird mal demokratisch natürlich, es wird sich ändern. Das ist sein grosser Traum, wo er daran arbeitet mit seinem Netzwerk. Genau.
Was ist das denn für dich gewesen, wo er dir so quasi gesagt hat, dass er dank deinem Geld, das ist ja dann dort um Geld gegangen, es ist aber auch darum gegangen irgendwie, dass es dann auch die Möglichkeit überhaupt da war, mit dem Chaos, wo überall war, dass er hätte gehen können, dass du ihm das Leben gerettet hast. Was hat das für dich bedeutet?
Zunächst Freude. Also, er hat das nicht in dieser Absicht gemacht oder gegeben, oder? Ich war selber erstaunt, dass er für ihn das dermassen direkt lebensrettend ist angekommen.
Ja.
Genau, es hat wie Freude und wirklich so genug tut, dass man etwas wirklich bewirken kann, wenn man sich engagiert. Mhm. In dem Sinne war Genugtuung gewesen. Genau.
Und dass nachher auch eine tiefe Freundschaft entstanden ist durch das, oder? Durch all die Ereignisse, durch die Geschichte, die ihr zusammen erlebt habt.
Ich denke, ja, es ist wirklich so eine ganz tiefe Verbundenheit, oder? Fast ein bisschen Lebensweg, wo wir zusammen sind gegangen. Und was mich auch freut, ist, dass ich so ein bisschen reichen Onkel in Amerika spielen, wenn man so will.
Genau.
Mit der Möglichkeit, die man hier hat, ob schon ich selber nicht reich bin. Aber
eben, ich meine, es ist ja nicht um 100'000 Franken gegangen, aber es ist um 5'000 Franken gegangen, wo du ihm hast können helfen da damit, oder?
Genau. Ja, es sind schlussendlich kleine Beträge, die viel können bewirken, wenn Konstellationen so zusammenkommen.
Kilian, danke vielmals. Das war eine völlig andere Geschichte jetzt im Zusammenhang mit Leben retten, aber eine ganz wichtige.
Jawohl, danke noch, schönen Abend.
Gleichfalls, ade, tschüss, ade. Ciao. Wir haben immer noch die Möglichkeit, oder ihr habt immer noch die Möglichkeit anzuläuten, und zwar auf Nummer 0800 00 2220. Annette, das ist Barbara.
Ja, hallo Barbara, guten Abend.
In was für eine Situation bist denn du geraten?
Meine Situation spielte sich vor knapp 15 Jahren ab. Und zwar bin ich auf dem Flug nach Zypern in Zürich in den Flieger eingestiegen. Mhm. Ich sage jetzt mal lieber nicht die Fluggesellschaft, weil die käme nicht so gut weg dabei. Mhm. Musste durch die First Class auf meinen Platz in die Holzklasse und habe dort einen Mann in seinem Sitz hängen sehen, der ziemlich kreidebleich war und so in sich gesunken. Und der hat mir gar nicht gefallen. Drum habe ich der Flugbegleiterin einfach gesagt, sie möchte doch ein bisschen mal nach dem schauen gehen.
Ja.
Und es dauerte dann keine 10 Minuten, da war ein bisschen Tumult in der First Class, da kam die Flughafenärztin und die hat ihm wohl auch scheinbar sehr ans Herz gelegt, auszusteigen und in Spitalpflege zu gehen, was er verneint hat und verweigert hat. Er ist dann gegen Unterschrift sitzen geblieben und weitergeflogen und es dauerte also keine halbe Stunde, als wir auf Flughöhe waren, da kam die Flugbegleiterin wieder an meinen Platz und meinte, ich hätte es doch vorhin richtig eingeschätzt, ob ich irgendwie vom Medizinbusiness bin.
Mhm.
Und hat mich gebeten, mit vorzukommen, er sei bewusstlos.
Und du bist aus dem Medizinbusiness, wenn du das sagst?
Ich bin Hebamme.
Ah ja.
Und es ist auch nicht das erste Mal, dass mir auf einem Flug sowas geschehen ist.
Also du ziehst das dann auch richtig an? Oder hat man den Blick dafür?
Für die Menschen, man entwickelt den Blick dafür, für jemanden, dem es nicht gut geht.
Ja.
Das denke ich schon.
Ja. Und was hat dir dann dort den Blick gesagt? Der erste Blick? Was hätte können sie mit dem Mensch? Was ist dir dort durch den Kopf?
Also ich hab solche Situationen eben schon öfter erlebt, dass Menschen so eine Notsituation erleben von der gesundheitlichen Lage her.
Mhm.
Und das sind meistens wirklich dann auch Herzinfarkte gewesen.
Mhm.
Also ich habe das auf Zugfahrten erlebt, ich habe das auf Flügen erlebt. Ich weiß nicht, warum ich da immer rangerate. Auf jeden Fall, es war nicht das erste Mal.
Mhm.
Aber das erste Mal in der Dramatik, die sich dann abgespielt hat. Weil
also du bist dann vorgegangen und dann, was hast du dann angetroffen?
Dann habe ich einen bewusstlosen Mann angetroffen, den sie inzwischen schon auf den Gang gelegt hatten und eine sehr aufgeregte Ehefrau. Das Paar war so schätzungsweise Mitte, Ende 60. Und die hatten einen kleinen Jungen dabei, das stellte sich später raus, war ihr Patenkind. Und es stellte sich dann auch im Zwischengespräch raus, dass sie von Helsinki schon auf dem Zwischenflug waren in Richtung Zypern, dass sie Russen sind und dass sie auf Zypern leben. Und
in welcher Sprache haben die euch denn verstanden?
Englisch, ja. Mhm. Mhm. Und das ging Gott sei Dank sehr gut, sprachen alle sehr gut Englisch und das war dann eigentlich das Beste dabei, dass man sich verständigen konnte. Und es stellte sich eben raus, dass er auf dem Flug von Helsinki schon mal eine halbe Stunde einfach auf der Bordtoilette verschwunden war und nicht zurückkam.
Mhm.
Und ganz weit später stellte sich raus, dass er dort seinen ersten Infarkt hatte und dann in der Luft auf dem Flug nach Zypern einen Reinfarkt erlitten hat. Also ziemlich pritzlige Situation.
Wie kommt denn jemand, wo einen Herzinfarkt hat auf einem Flug, wie kommt er dazu, dass er nachher gleich nochmal ins Flugzeug steigt?
Das war sehr ominös und ich weiß nicht, was da sich alles so an Geschichten parallel drumherum rankte, weil es ging dann auch um eine Zwischenlandung in Rumänien notfallmäßig und da war er ganz kurz bei Bewusstsein und hat mitgekriegt, dass man in einem sozialistischen Land runtergehen sollte. Und da hat er sich mit Händen und Füßen gewehrt und hat gesagt, er stürbe lieber. Und da war klar, dass da politisch irgendwas im Hintergrund nicht in Ordnung sein könnte. Also ich weiß es nicht, ich kann es nur wehrweisen, was da ja, eventuell was machen wir.
Also ihr seid da auf einer Flughöhe gewesen, von 10'000 Metern, nehme ich jetzt mal an.
Genau.
Du hast gemerkt, dass der quasi durch das Gespräch mit seiner Frau eben einen Reh-Herzinfarkt genommen hat, also einen zweiten.
Das hat sich viel später erst rausgestellt. Sie hat mir so nebenbei erzählt, er sei einfach eine halbe Stunde nicht wiedergekommen.
Ja. Aber du hast schon gemerkt, irgendwie, der muss einen Herzinfarkt haben.
Ich habe es vermutet. Ja. Ich habe vermutet, dass zumindest Kreislaufprobleme sind. Ja.
Und was hast du denn gemacht mit ihm?
Ja, er war dann bewusstlos und hat regelrecht wirklich abgestellt. Wir haben ihn reanimieren müssen. Und da ging es dann darum, mit den Flugbegleitern das Emergency-Set aufzumachen. Und die müssen Erlaubnis vom Flugkapitän sich holen dafür. Und das haben wir dann gemacht. Es ging also ständig dann zwischen First Class und Cockpit hin und her gerenne. Mhm. Und irgendwann war es mir zu blöd, weil ich gesagt habe, der Mann, der ist in Lebensgefahr, wir müssen jetzt dieses Emergency-Kit aufmachen. Und dann haben wir uns die Erlaubnis geholt und dann machen wir das auf und habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab, da war nichts drin.
Also gar nichts drin?
Nichts. Ein Blutdruckgerät und sonst nichts. Kein Ambubeutel, keine Medikamente, keine Infusionen, null. Deswegen nenne ich die Fluggesellschaft lieber nicht. Mhm, mh.
Also ich habe danach. Dann hast du das aufgemacht und das war nichts mit ihnen gewesen. Und dann, was ist denn die nächste Handlung?
Ja, dann habe ich erstmal leer geschluckt und dann habe ich mir einen von den Flugbegleitern dazugeholt und der eine hat beatmet und ich habe Herz-Lungen-Wiederbelebung gemacht. Und in der Zwischenzeit hat natürlich der Flugkapitän realisiert, dass da hinten was vorgeht, was nicht in den Griff zu kriegen ist, so schnell. Mhm. Und dann haben wir eine Durchsage gemacht, ob ein Arzt an Bord ist. Und das war der erste Flug, den ich erlebt habe, wo kein einziger Arzt an Bord war. Es kam ein Physiotherapeut und der hat auf dem Absatz wieder kehrt gemacht, weil er gesehen hat, da kann ich überhaupt nicht helfen. Mhm. Und ich wurde immer wieder ins Cockpit beordert, wie ich die Situation einschätze. Und ich konnte nur sagen, ja, wir müssen den Mann in Intensivpflege bringen, sonst stirbt er uns hier. Und dann ging es eben darum, wo zwischenlanden. Und dann war eben die erste Möglichkeit war irgendwo in Rumänien. Mhm. Und das hat er mitbekommen und hat eben geäußert, dann will er lieber sterben. Und die nächste Möglichkeit war dann auf Thessaloniki, Griechenland, auf dem Peloponnes. Mhm. Und da sind wir dann tatsächlich zwischengelandet. Und das war wie im Krimi, also auf dem Flug, auf dem Rollfeld, während der Flieger im Landeanflug war, raste schon die Feuerwehr und die Ambulanz. Und sowas habe ich bisher nur im Film gesehen. Es war dramatisch.
Ja.
Und dann kam da eine sehr schicke, gut aussehende Griechin mit wallender Lockenmähne und viel Goldschmuck und knackig braun gebrannte Notärztin rein. Sehr resolute Frau, die ganz klar wusste, was zu tun ist. Die hat ihn dann übernommen und da hat er sich nochmal versucht zu wehren. Von der Frau lasse er sich nicht behandeln und lauter so Spirenzchen hat er dann gemacht. Und die ist ihm dann einfach mal über den Mund gefahren und hat gesagt, so, jetzt ist Ruhe. Und dann haben sie ihn sofort versenkt und haben ihn intubiert und dann haben sie ihn abtransportiert.
Und du bist völlig kaputt gewesen nachher, oder?
In dem Moment noch nicht, das kam dann später, das hat sich später gelöst. Mhm. Es gab dann einen Moment, der so Hollywood-mäßig für mich war. Er wurde abtransportiert und seine Frau, die konnte nicht mit, weil sie eben dieses Patenkind dabei hatten. Sie musste also weiterfliegen nach Paphos. Die hat mich dann in die First Class zum Essen noch eingeladen auf dem Rest vom Flug und ich wurde dann vom Flugkapitän zur Landung ins Cockpit eingeladen. Das habe ich vorher auch noch nie erlebt. Und zwar sind wir da in Paphos in den Wahnsinn Sonnenuntergang reingelandet und da sind dann die Tränen geflossen. Da hat sich das dann gelöst. Und dann bin ich in Zypern durch den Zoll und da kam sie mir hinterhergelaufen und hat einen von ihren vielen, vielen Goldringen abgezogen und mir den an den Finger gesteckt und hat sich tausendmal bedankt. Also im Gegensatz zu der einen Vorrednerin, die enttäuscht war, bin ich da sehr belohnt worden mit Dank.
Und das hast du auch wählen dann oder hast du den Ring dann wieder zurückgegeben?
Ich konnte in dem Moment gar nicht reagieren. Ich war irgendwie vom Donner gerührt und berührt von dieser Geste. Und ich wusste von der Frau, das ist ein Mensch, der kann das geben. Das ist nichts, was ich ablehnen müsste. Ja. Aber ich war auch so perplex, dass ich gar nicht reagieren konnte. Und ich bin dann ins Hotel gekommen. Und am nächsten Tag stand da ein riesen Blumenstrauß und eine Pralinenschachtel in meinem Zimmer. Also wir hatten vorher noch Adressen ausgetauscht. Und sie hat mich dann am Abend auch angerufen, wie es ihm geht. Er sei also immer noch im Spital und 3 Tage später kam der nächste Anruf. Sie könnten ihn jetzt zurückfliegen. Und es sei also tatsächlich ein Reinfarkt gewesen und er hat es wirklich überlebt, dank der Reaktion. Und ein Jahr später, und das ist jetzt, wo meine Stimme so ein bisschen schwankt, weil es mich so sehr berührt hat, ein Jahr später hat er angerufen. Sorry, jetzt muss ich ein bisschen weinen, weil es berührt mich so sehr.
Ja.
Und zwar am Valentinstag, und er heißt Valentin.
Ja.
Und er hat gemeint, do you know yourself, my life?
Also dass er hat Valentin geheißen, läutet am Valentinstag an, um sich bedanken bei dir.
Genau, ein Jahr später hat er sich für die Rettung bedankt.
Ja. Und wieso berührt dich das jetzt so? Also es ist wie so, oder? Jetzt hast du es so erzählt, es hat wie so voller Kraft und so. Und du hast das alles eben bis in dem Moment, wo dann das Flugzeug runter ist und der Sonnenschein und so, dort hast du auch briegen. Und jetzt kommt das wieder. Was hat dich dort so berührt und was berührt dich jetzt noch?
Es berührt mich einfach nach wie vor, dass ein Mensch so dankbar sein kann. Mhm. Für eine Situation oder für eine Tätigkeit, die für mich so selbstverständlich ist.
Ja, aber so selbstverständlich ist es ja. Ja gut, für dich jetzt als Hebammen und so, wo sich immer wieder mit dem Neugeborenen natürlich auseinandersetzt. Klar, und vielleicht hast du auch schon müssen Leben retten bei, wo ein Neugeborenes auf die Welt gekommen ist, oder?
Sicher, da gab es auch brenzlige Situationen, aber das ist meine Profession, da handelt man im professionellen Rahmen und schwingt emotional mit.
Aber es ist ja
mit.
Super, wie du reagiert hast. Ich meine, ich habe jetzt extrem gerne zugelassen, wie du das gemacht hast. Also ich weiss nicht, ob andere auch so reagiert haben, oder? Aber dich überwältigt so quasi, dass er dir angerufen hat und sich bedankt hat für das Leben, das du ihm geschenkt
absolut.
Hast. Haben die euch nachher noch mal getroffen?
Nein,
oder so geschrieben oder irgendwie
nicht
so?
Nicht mehr. Das war der eine Moment.
Und hättest du gern wollen, mit ihm noch weiter in Kontakt bleiben?
Also ich wüsste gerne, wie es ihm heute geht, ob er noch lebt.
Wie viele Jahre ist es her?
15.
15 Jahre. Mhm.
Das hätte ich, doch, ich wüsste schon gern, wie es ihm geht.
Mhm. Aber ihr habt doch die Adressen austauscht, aber nur in Zypern, im Hotel.
Es war nur Hotel und
Name weiß
ich
nicht.
Also meine Adresse hier in der Schweiz, die haben sie, aber ich habe ihre nicht.
Mhm.
Das berührt mich jedes Mal tief.
Das ist wahnsinnig. Aber es ist auch etwas extrem Schönes, oder? Was ist Helfen für dich? Also es ist ja Helfen für andere Menschen da sein?
Es ist auf der einen Seite was Selbstverständliches. Ich bin so erzogen und sozialisiert, dass es für mich selbstverständlich ist. Auf der anderen Seite ist es Profession. Für jemanden da sein dürfen können, das Können, was ich mir angeeignet habe in den vielen Jahren, auch anwenden zu können.
Mhm. Wäre es denn umgekehrt, hoffst du, dass es bei dir dann auch so wäre? Also wenn dir so etwas würde passieren, wie jetzt am Valentin passiert ist, dass die Leute auch so würden reagieren und dich auch so würden retten?
Ich habe leider ein paar Situationen in den letzten Jahren erlebt, wo es nicht so war.
Wo die Leute nicht so
wo ich vermisst habe.
Mhm. Ja.
Aber ich denke, die Hoffnung, die ist da, dass jemand kühlen Kopf bewahrt und das Richtige tut, wenn es wirklich Hilfe braucht.
Mhm.
Und nicht wegschaut und mutig
eben das
angeht.
Ein Wegschauen macht ja einen Haufen.
Ja, leider. So. Leider.
Und du hast ja nicht weggeschaut. Also der hat dich ja wie angezogen. Der hat dich ja wie angezogen, wo du dort reingelaufen bist.
Ja.
Etwas, was mich am Schluss noch... Es ist jetzt fast ein bisschen lapidar, was ich jetzt noch frage. Mhm. Aber etwas...
Ich habe mich wieder gefasst.
Ja, ist gut. Und dann kann ich es auch fragen und so, was mich jetzt noch interessiert. Also sie, die Frau, die hat dir einen Ring geschenkt.
Mhm.
Und wo ist der Ring jetzt?
Den habe ich immer noch. Den trage ich sehr gerne, immer wieder.
Was
und das
ist denn
ein
für ein
Ring?
Mhm.
Das ist... Also sie hatte sehr zierliche, lange Finger und ich habe, wehrschafte Hebammenhände und ihr Ring hat mir an einen kleinen Finger gepasst.
Und der ist jetzt dort? Wir sind
nämlich
am Ende von der Sendung. Im Moment nicht, aber er ist rum, der Ring.
Er ist da und es ist ein spezieller, er ist drei verschiedene Goldlegierungen mit drei Diamanten.
Also so hören wir auf jetzt in dem Fall. Jetzt muss ich die Weh rausgehen. Danke vielmals fürs Telefon. Alles Gute
an
allen anderen auch, die zugelassen haben, mitdiskutiert haben. Am nächsten Am Ende geht es dann um meine Nachbarn. Schreibt uns ein Mail dazu, um eure Geschichten, die ihr habt mit den Nachbarn an Nachtwach. info@sf.tv. Macht's gut, kommt gut durch die Woche. Tschüss zusammen.
Nachtwach. Nachtwach-Podcast. Von DRS3 und SF1.